geht ab, die Post. So haben wir unsere Matinee in SWR Kultur heute übertitelt. Und was wären wir heutzutage ohne funktionierendes System, das Postkarten, Briefe und Päckchen von A nach B bringt? Für den Absender ist es eine simple Sache, einen Brief abzuschicken, Adresse auf den Umschlag, Briefmarke aufs Kuvert und ab in den Briefkasten. Dahinter steckt aber eine große Logistik, die wir uns nun genauer anschauen wollen. Dabei hilft uns Dr. Veit Dietzenheid vom Museum für Kommunikation in Berlin. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Das System Post ist quasi gleichbedeutend mit Logistik. Herr Dietzenheid, wenn wir uns mal ein paar Jahrhunderte zurückbegeben, bekommen wir wahrscheinlich einen ganz anderen Blick auf diese Art von Logistik. Wie hat man denn im 16. Jahrhundert Briefe verschickt?
Da gab es mehrere Möglichkeiten, indem man einen Brief geschrieben hat und eine Gelegenheitsbeförderung gewählt hat, indem man wusste, dass ein Bekannter verreist, an einen anderen Ort fährt oder ein Geschäftsmann wurde dieser Brief mitgegeben. Aber es gab eine neue Kommunikationstechnik, die sich um 1490 ins Leben gestellt hat. Die Post, die kaiserliche Reichspost. Kaiser Maximilian I. hatte neue Herrschaftsgebiete hinzugekommen. Er hat Maria von Burgund geheiratet, sodass er die Kommunikation zwischen Tirol und Brüssel, Mechelen, organisieren wollte. Er kannte die Familie Taxis, die als Postmeister in Italien beim Vatikan gute Dienste geleistet hatten und beauftragte sie mit der Organisation einer Post. Es gab natürlich schon früher Posten, die waren aber nicht öffentlich zugänglich, sodass die Familie Taxis dort eine Stafettenpost einrichtete, um die Kommunikation zu beschleunigen, um Briefe schneller zu transportieren, aber auch Menschen, Reisende zu transportieren, Waren zu transportieren, auch Geld mitzunehmen. Der Kaiser hatte natürlich das Vorrecht, dass er dafür nicht bezahlen musste oder nur eine pauschale Summe geben musste. Und da es öffentlich zugänglich wurde, konnte die Familie Taxis, vor allem Franz von Taxis, dann Briefe annehmen, vor allem auch von Kaufleuten, von Wissenschaftlern, von Gelehrten, von kirchlichen Vertretern, um sie zu transportieren und zu einem bezahlbaren Preis. Und das Besondere an dieser Post war eben, dass sie als Stafettenpost organisiert war, dass es Relaisstationen gab in einem Abstand von circa 15 bis 20 Kilometer, dass der Brief also nicht wie beim Botenwesen in der Hand einer Person blieb, sondern von Hand zu Hand ging und somit schneller transportiert werden konnte. Die Reiter mit den Pferden und den Felleisen, wo sich die Briefe drin befanden, waren also ziemlich schnell unterwegs. Das war also eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Im Winter ging es ein bisschen langsamer. Und das Besondere war auch nicht nur, dass es diese Stafetten gab, sondern dass also auch nachts geritten oder gelaufen wurde, dass es also eine Tag- und Nachtbeförderung gab.
Sie haben gerade schon gesagt, Hochgeschwindigkeitsstrecke. Wie schnell ging es denn auf so einer Hochgeschwindigkeitsstrecke? Also jetzt zum Beispiel zwischen Brüssel und Innsbruck hatten wir da so ein Beispiel in Ihren Aufzeichnungen.
Genau, also man hatte eine Geschwindigkeit erreicht von circa 6 bis 7,5 Stundenkilometer. Auf diese 880 Kilometer kommt man dann eben auf diese 5,5 Tage, wenn man Tag und Nacht durchreitet in diesem Stafettensystem.
Und die haben Sie sich natürlich geteilt, weil wer kann schon 5,5 Tage am Stück durchreiten? Schafft auch nicht das Pferd, ne?
Nein, nein, das wurde immer gewechselt an diesen, eben an diesen Poststationen oder die Posthalter, die im Rahmen eines Franchise-Systems von den Taxis beauftragt wurden. Das waren Leute, die eine Gastwirtschaft hatten, die Erfahrung im Beherbergungsgewerbe hatten, die Pferde unterhielten und die in den entsprechenden Abständen schon dort vorhanden waren oder man hat etwas etabliert, sodass das eine Kombination war, dass die Familie Taxis der Auftraggeber war und Subunternehmer beauftragte, um dann die Leistung zu erbringen gegen Geld. Und jeder hat etwas abbekommen von der Gebühr, die erhoben wurde für den Transport eines Briefes.
Wie sicher war denn dieses System? Wir reden hier von einer Zeit, wo es ja auf den Straßen noch anders zuging als heutzutage. Ich sage nur Straßenräuberei, es gab Kriege.
Es gab bestimmte Phasen, gerade in der Anfangszeit im 16. Jahrhundert auf der spanisch-niederländischen Seite, dass es dort zu Schwierigkeiten kam. Insgesamt war es aber ein recht sicheres, verlässliches System. Goethe hat auch die Ton- und Taxispost sehr geschätzt, weil es eine Privatpost war und nicht staatliche Interessen im Hintergrund waren, um eventuell den Brief zu öffnen, um zu schauen, was dort geschrieben wurde. Es war eine fortschrittliche Kommunikationstechnik.
Jetzt war das ja echt ein Meilenstein. Also es wurde ein Postsystem entwickelt, was uns im Prinzip jetzt natürlich auf an etwas verändert, bis heute begleitet. Lassen Sie uns mal einen Sprung machen ins 19. Jahrhundert. Wir sind ja heute gewöhnt eigentlich, dass die Post maximal einmal am Tag kommt. Wie war es denn im 19. Jahrhundert? Da war das völlig anders, oder?
Na, das 19. Jahrhundert ist ja ein langes Jahrhundert. Wenn man zum Ende des Jahrhunderts geht und die kaiserliche Reichspost nimmt, dann war sie ein Aushängeschild des Kaiserreiches. Sie hat einen Modernisierungsschub erzeugt. Man hatte um 1900 in 47 Großstädten eine Zustellung von 6-mal am Tag. In Berlin waren es sogar 8 bis 11-mal am Tag. Und wir haben in unserem Sammlungsbestand Karten und Briefe, die das belegen, dass so schnell dort kommuniziert wurde. Man hatte fast den Anschein, dass es eine heutige Echtzeitkommunikation ist, wenn man sich die 4 Karten anschaut, die ein Verliebter am 22. Juni 1904 an sein Fräulein Anna geschrieben hat in Karlsruhe. Und er hat ihr einen guten Morgen gewünscht, er hat ihr einen guten Tag gewünscht, er hat ihr einen guten Abend gewünscht und auch noch eine gute Nacht. Und alle 4 Postkarten kamen bei ihr an diesem Tag, wo er es abgeschickt hat, noch an. Das ist also beeindruckend.
So wie bei uns heutzutage E-Mail- oder Messenger-Dienste. Wie hat sich's dann entwickelt? Ich meine, wir haben jetzt eben diese Social-Media-Phase, wo wir uns über das Handy ganz bequem austauschen können und wirklich so oft wir wollen am Tag Post austauschen. Die Post selbst kommt aber gar nicht mehr so oft.
Das ist natürlich also auch eine Kostenfrage und auch die Portosteigerungen der letzten Zeit haben ja einen Grund. Und wenn wir die Kommunikationskosten vergleichen in Bezug auf die Post, ist das in Deutschland immer noch, finde ich, moderat im Vergleich zu anderen europäischen Poststationen bzw. Postinstitutionen. Daher verliert natürlich für den Sammler diese moderne Kommunikation auch ein bisschen den Quellencharakter. Bei Postkarten, bei Briefen hat man dann wirklich physisch etwas, haptisch etwas, was man aufbewahren kann und was man auswerten kann und was man lesen kann. Und unsere Briefsammlung sind viele hunderttausend Briefe, umfassen sie. Das sind die am meisten nachgefragten Sammlungen unserer großen Museumsstiftungssammlung, weil das Quellen sind, die Inhalte haben. Und das ist bei der modernen Kommunikation schon etwas schwieriger.
Jetzt lassen Sie mich noch mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen, so ein bisschen nostalgisch werden, was ja auch verschwindet dadurch, dass weniger Post kommt und dass wir immer mehr uns elektronisch unterhalten sozusagen, ist ja der Beruf des Postboten. Und ich fand es zum Beispiel jetzt auch sehr faszinierend, ein bisschen zu gucken, wie hat sich das denn verändert? Es gab ja den Beruf des Postillons und der war nicht nur Postbote, der hat auch die Postkutsche gefahren und, jetzt kommt's, hat auch noch Horn gespielt, ganz passabel.
Ja, das ist aber schon recht romantisch. Man brauchte Menschen, wenn die Post schnell zugestellt werden sollte und das Betriebsmittelvorrecht der Post war die Nutzung der Pferde, der Pferdewechsel, aber auch der Reiter wurde ausgetauscht, damit er nicht ermüdet. Und dieser Beruf entstand dann im 16., 17. Jahrhundert von der Post abgeleitet, bekam er den Namen Postillon und darüber sind dann Gedichte geschrieben worden, Briefe auf den Postillon geschrieben worden. Real war das eine anstrengende Tätigkeit. Bei der kaiserlichen Reichspost standen die unter dem Schutz des Kaisers. Daher war auch die Reichspost gegenüber dem Botenwesen bevorzugt und die Briefe sind also auch sicherer angekommen.
Schreiben Sie eigentlich gerne Briefe?
Ich schreibe vor allem auch noch Postkarten, Ansichtskarten aus dem Urlaub, gern auch mir selbst, nicht um die Motive zu sammeln, sondern als Erinnerungsstücke, sondern auch um die Laufwege, die Zeiten für mich zu dokumentieren. Und da wir vorhin über das Kaiserreich gesprochen haben, wenn man um 1900 eine Postkarte in Kairo eingeworfen hat, sie in das Postsystem eingepflegt hat, dann war sie 7 Tage später in Schwerin.
Wie lange braucht es heute?
Also meine längste Postkarte, die ich mir geschrieben habe, da dauerte der Transport 14 Monate aus Sambia nach Brandenburg an der Havel. Aber insgesamt ist in Europa die Zeit von Italien, von Venedig bis nach Berlin, tippe ich mal auf 14 Tage. Paris geht es schneller, London hat es mal 4 Wochen gedauert. Und wenn man auf Ägypten abhebt, denke ich 4 Wochen plus.
Da könnte man ja fast diesen blöden Spruch tätigen, früher war alles besser. Auch die Post. Herr Dizunait, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Veit Dizunait schreibt sich selbst Postkarten von seinen Reisen. Er ist Sammlungsleiter im Museum für Kommunikation in Berlin und mit ihm sprach ich über die Geschichte des Postwesens, angefangen beim 16. Jahrhundert bis heute. Sie hören die Matinee in SWR Kultur. Heute geht ab die Post.